Herr Mierke, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Problematik, die hier mit dem Antrag der Mehrheitsgruppe aufgestellt wird, ist erschreckend. Und da schaue ich nicht, was wir bislang geleistet haben, durchs Ehrenamt, durch die Aktivitäten, die wir aus dem Rat initiiert haben, was vielleicht durch das Bildungs- und Teilhabepaket auf den Weg gebracht wird. Ich gucke mir das an, wo das Problem ist. Nämlich, dass jedes fünfte Kind und bei uns in der Stadt eventuell sogar schon jedes zweite Kind, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, von Kinderarmut existenziell betroffen ist. So, und dann muss man sich doch fragen, welche Tätigkeiten können wir zusätzlich auf den Weg bringen? Und da hat es mich gefreut, dass wir diesen Antrag der Mehrheitsgruppe bekommen haben, den wir als FDP-UWG umfänglich entsprechend unterstützen. Denn die Ergebnisse, die wir daraus dann bekommen in unserer Gesellschaft, ob es die Frage nach der Demokratie ist, ob es die Frage nach Gesundheit ist, ob es die Frage nach Gewalt ist, haben den Ursprung letztendlich aus meiner Sicht als Familienvater in dieser Problematik der Kinderarmut. Herr Büke hat das sehr umfangreich und deutlich auch umschrieben, mit welchen Folgen wir dabei zu rechnen haben. Und wenn ich sehe, dass man sagt, wir müssen sparen, wie der Kämmerer es vorgeschlagen hat, an dieser Stelle wird aus meiner Sicht kein Euro gespart, auch in den Haushaltsberatungen nicht. Wenn wir es nötig haben, einen Verein für Kinder in Not, Osnabrück e.V., haben zu müssen, die letztendlich dann Kinder, die es sich nicht leisten, beziehungsweise Familien, entsprechende Schultaschen auszustatten, ist das traurig. Wir können froh sein, dass es solche Vereine gibt, die diese Unterstützung letztendlich dann auch auf den Weg bringen. Und bei allen emotionalen vielleicht Erregungen, die ich dabei habe, wenn wir wissen, was, und das ist im Schul- und Sportausschuss auch nochmal explizit genannt worden sind, solche Familien, die von Armut betroffen sind, auch im Bereich der frühen Förderung, so würde ich es umschreiben, letztendlich davon betroffen sind, dann ist das ein Zeichen, der uns alarmierend letztendlich in diese Richtung hier gehen lassen muss, wie dieser Antrag es formuliert hat. Und wenn ich weiß, welche emotionale Armut letztendlich auch bei den Kindern hervorgerufen wird, dann ist es an der Zeit, eigentlich schon viel zu spät, da entsprechend tätig zu werden. Und wenn jetzt diese beiden Anträge, die wir vorliegen haben, ist es ja gerade gesagt worden, man ist bereit, das auch mit aufzunehmen, gemeinschaftlich mit breiter, vielleicht mit einstimmiger Mehrheit dann beschlossen wird, würde es mich sehr freuen. Schönen Dank.
Frau Hamburger, das Reis und danach Frau Meklasch, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, es ist schon viel zu diesem schwierigen und traurigen Thema gesagt worden. Armut, meine Damen und Herren, ist ein mehrdimensionales Phänomen. Es schlägt sich nicht nur in finanziellen, sondern auch in sozialen Faktoren nieder. Im Jahr 23 war knapp jede oder jeder unter 18-Jährige in Deutschland von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das sind 23,9%. Und es ist gut und richtig, diesen Antrag heute trotz der mahnenden Worte des Kämmerers zu stellen. Denn, meine Damen und Herren, wir haben eine soziale Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen. Und wir können und wir dürfen nicht wegsehen mit dem Wissen, dass jedes fünfte Kind nach dem Sozialmonitoring 2024 in Osnabrück in Armut lebt. Und sicher wird das im Haushalt Kosten verursachen, aber man muss ja hier prophylaktisch denken und handeln. Die Folgen für die Kinder und für uns als Gesellschaft können wir doch nur erahnen. Und es ist zielführend, das Strategiekonzept zur Überwindung von Kinder- und Jugendarmut zu überarbeiten. Auch die Einbindung der Wohnungswirtschaft in Form der WIO, musste ich erst ein bisschen drüber nachdenken, ist aber auch sinnhaft und auch für andere Wohnungsgesellschaften, die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen, mit an den Tisch zu holen, ist vollkommen richtig. Gerade für Alleinerziehende ist auch die geförderte Wohnraummiete manchmal schwer zu stemmen. Das mag man sich nicht vorstellen, aber das ist so. Und für den Lebensunterhalt bei steigenden Preisen bleibt manchen Familien und insbesondere wieder den Alleinerziehenden kaum etwas über. für das, was ein Kind so braucht, Bildung, gesunde Ernährung, Freunde, gutes soziales Umfeld und so weiter, um gesund heranwachsen zu können. Oftmals sparen die Eltern an ihren eigenen Bedürfnissen, um dem Kind zumindest einen Teil davon zu ermöglichen. Ein Konzept zu entwickeln und interessierte Stiftungen sowie vorhandene Erfahrungen aus bewährten Projekten mit heranzuziehen, ist der vollkommen richtige Weg. Darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, unterstützen Sie unseren Antrag und lassen Sie uns gemeinsam, gerne auch mit den 4 Punkten der CDU, strategisch gegen Kinderarmut angehen. Danke.
Vielen Dank, Frau Emektasch. Bitte für die Linken.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Pötter, sehr geehrte Kolleginnen, liebe SPD, liebe Grünen. Bei allem guten Willen, die Annahme des vorgelegten Antrags ist kein Durchbruch im Kampf gegen Kinderarmut. Es ist ein kleiner Schritt, der das eigentliche Problem nicht löst. Kinderarmut wird dadurch nicht abgeschafft, sondern lediglich ein Stück weit abgefedert. Die Ampelkoalition hat es nicht geschafft, eine wirkliche, auskömmliche Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen. Dieses eklatante Versäumnis können wir auf kommunaler Ebene nicht ausgleichen. Aber wir können und wir müssen ein deutliches Signal senden. Berlin braucht endlich den politischen Willen, Kinderarmut konsequent und wirksam zu bekämpfen, mit einer echten Kindergrundsicherung, die den Namen verdient. Doch nicht nur in Berlin muss gehandelt werden. Auch hier vor Ort stellen sich Fragen der politischen Priorität. Ich erinnere daran, erst vor kurzem haben Sie im Rat beschlossen, den VfL mit erheblichen Mitteln zu subventionieren. Mit demselben Geld hätten wir die erste zentrale Schulküche errichten können und damit die Grundlage für kostenlose, gesunde Mittagessen an unseren Schulen geschaffen. Jedes Kind hätte dadurch mindestens einmal am Tag Anspruch auf eine warme Mahlzeit. Das wäre ein starkes Signal der sozialen Verantwortung gewesen. Man mag sagen, Frau Emektasch, dieser Vergleich sei Maus und Elefant. Aber genau dieser Elefant steht hier im Raum. Wir müssen uns fragen, für wen wir Politik machen und wen sie tatsächlich zugutekommt. Wir stimmen den Antrag zu, aber wir sagen auch klar, damit ist es nicht getan. Wir kämpfen weiter für eine echte Lösung gegen Kinderarmut.
Frau Jakobsen, darf ich vielleicht dazu sagen, wir sind noch 2 Minuten, dann habe ich noch Herrn Sandfort, der hat noch 50 Sekunden.
Ja, sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will gar nicht inhaltlich weiter eingehen auf das Thema, wobei mir das auch wirklich im Herzen liegt. Ich wollte nur vorschlagen, dass wir das tatsächlich so einen, dass die 4 Punkte der CDU bei uns integriert werden in unseren Antrag. Ich wollte noch sagen, dass die Erarbeitung eines strategischen Handlungskonzeptes dabei ein ganz wichtiger Punkt ist, angesichts der drängenden Problematik, weil wir die Maßnahmen identifizieren wollen. Wir wollen sie bündeln. Wir wollen auch gucken, dass wir keine Doppelstrukturen schaffen. Insofern sollte dieses Strategiekonzept, das ist das von 2011, überarbeitet werden. Und das sollte, wie hier schon Martin Bücker gesagt hat, im Beirat Kinderinteressen zunächst erstmal geschehen. Dankeschön.
Ja, schönen Dank. Dann Herr Sandfort noch mal kurz.
Herr Vorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einen Aspekt in die Debatte gerne einbringen, der mir sehr wichtig erscheint. Denn in den skandinavischen Ländern gibt es weniger arme Kinder als im Rest Europas. Das liegt vor allem an den besseren Bildungschancen, an der Chancengleichheit, die dort besteht in den nordeuropäischen Gesellschaften. Die Armutsquote ist nicht einmal halb so hoch wie in Deutschland bei diesen Kindern. Und die Schweden schwedischen Kinder von bildungsfernen Eltern haben dreimal, bei den Dänen sind sogar 4-mal so viele, die größere Chance auf höhere Bildung verglichen mit Deutschland und den USA. Das heißt also, die wichtigsten Stellschrauben zur Bekämpfung der Kinderarmut, die müssen auf Bundesebene gedreht werden. Auch wenn wir vor Ort eine Menge machen können, aber darauf muss man, glaube ich, noch mal hinweisen, dass da, glaube ich, die ganz entscheidenden Stellschrauben sind. Dankeschön.
Jo. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich habe das so verstanden, dass wir beide Anträge zusammenfassen und ich das dann en bloc abstimmen lasse. Ja, Sonst könnte ich ja sagen, ich würde nur den CDU-Antrag übernehmen. Wenn wir beide zusammenfassen, dann ist einmal Streichung, einmal keine Streichung. Ne? Ja, also. Okay, aber ich glaube, es hat jeder verstanden, wie es gemeint ist. Wer dem zustimmt, dem bitte ich ums Handzeichen. Ja, ist Gegenstimmen, Enthaltung, dann ist das einstimmig angenommen. Ja, wichtiges Thema, gut, dass der Rat sich einig ist. Dankeschön. Darf ich kurz einmal einen Kollegen übergeben?
So, meine Damen und Herren, ich übernehme mal kurz und wir kommen jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 5.3. Da geht es um langfristige Instandhaltung städtischer Infrastruktur. Antrag der Gruppe Grüne SPD Volt, die jetzt auch dazu spricht. Herr Panzer hat sich gemeldet.
Ich wollte Zeit sparen. Lieber Ratsvorsitzender, Bürgermeister, Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der Schulhöfe frisch gepflastert und Grünflächen gestaltet sind. Städtische Brunnen munter sprudeln und Plätze und Spielplätze im besten Zustand zum Verweilen einladen. In dieser Stadt fällt kein Unterricht aus, weil Türen klemmen oder Fenster aus dem Rahmen fallen, Dächer undicht sind oder es von der Heizung tropft. Unsere Kinder lernen in einladenden, lebendigen Räumen und nicht in provisorischen Containerbauten. Doch die Realität sieht häufig anders aus. Verfall an Schulen, marode Sporthallen, verwaiste Brunnen in Parks sind allein Alltag. Immer wieder erreichen uns Hilferufe aus Schulen, trotz hoher Summen, die wir in die Sanierung stecken. Diese sichtbaren Zeichen entstehen oft schleichend. Sie schwächen das Gemeinwesen und das Vertrauen der Bürger in unsere Infrastruktur. Jeder unbeachtete Schaden, jeder vernachlässigte Sanierungsbedarf ist ein Tropfen in das Fass, das irgendwann zum Überlaufen droht. Jetzt ist Zeit, umzusteuern und eine Strategie zu verfolgen, die unsere städtischen Werte erhält und die Lebensqualität nachhaltig sichert. Also die Idee eines Strategiewechsels, sich einmal ehrlich bei der Finanzlage der Stadt auch um diese Dinge zu kümmern und die Steine nicht aufeinander stehen zu lassen, jede Möglichkeit zu betrachten, Kosten zu sparen, sollte man nicht außer Betracht lassen. 5 gute Gründe, eine nachhaltige Instandhaltungsstrategie. Kosteneinsparungen durch gezielte Wartung. Wer regelmäßig instand hält und kleine Schäden direkt behebt, spart hohe Kosten für Großsanierungen. Aus einem tropfenden Dach wird so kein Wasserschaden, der eine komplette Sanierung möglich macht. Frühzeitige Maßnahmen sind günstiger als großflächige Reparaturen. Längere Lebensdauer der Infrastruktur. Durch vorausschauende Wartung bleibt die Funktionstüchtigkeit von Gebäuden und Anlagen länger erhalten. Städte wie Freiburg zeigen, wie digitale Überwachung und gezielte Sanierung die Infrastruktur für Jahrzehnte funktionsfähig halten. Wer vernachlässigt, riskiert Abriss und Identitätsverlust. Jeder Abriss bedeutet Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen. Investitionen in langlebige Materialien und klimafreundliche Bauweise schonen Umwelt und Klima, wie das Beispiel Stuttgart mit Lebenszyklusanalysen beweist. Planungssicherheit und stabile Finanzen. Ein klar kalkuliertes Instandhaltungsbudget schützt vor finanziellen Überraschungen. Wer die Kosten über den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden und Infrastruktur kennt, kann Rücklagen bilden und stabile Haushalte schaffen. Wir kennen die Kritik aus Hannover über unsere Investitionshaushalte. Vielleicht müssen wir einzelne Budgets erhöhen, weil wir erkennen werden, dass sie nicht auskömmlich sind. Erhalt des Stadtbildes und der Lebensqualität. Gepflegte Anlagen und Gebäude fördern das Gemeinschaftsgefühl und stärken die Identität in die Stadt. Warum das Ganze? Diese Argumente sind keine Theorie, sondern beruhen auf Erfahrungen. Hamburg zum Beispiel hat in den letzten 10 Jahren gezielte Programme gefahren und über 100 Schulen saniert und Wartungsintervalle verkürzt. Berlin setzt auf präventive Wartungsverträge, um Infrastruktur nachhaltig zu erhalten. Wir wollen eine Strategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung, die auf Erhalt setzt. Und dafür benötigen wir auch die richtigen Fördertöpfe. Um diese Ziele zu erreichen, braucht es eine verbindliche und umfassende Strategie, die zum Beispiel auf Lebenszyklungskosten setzt. Aber auch eben vorhandene Instrumente, wie zum Beispiel das Straßenkataster, aufnimmt. Darum schlagen wir vor, sich mit den folgenden Punkten ernsthaft auseinanderzusetzen. Instandsetzung vor Sanierung, systematische Lebenszykluskosten für städtische Gebäude und Anlagen, Vorrang für nachhaltige Baumaterialien und energieeffiziente Technologien, um Nebenkosten zu senken. Langfristige Finanzplanung mit Berücksichtigung der Instandhaltungskosten mit realistischen Zahlen und ausreichenden Budgets. Es geht um mehr als Gebäudesubstanz. Es geht um die Lernorte unserer Kinder, Brunnen, Plätze, Wege und Straßen, die uns verbinden. Mit einer nachhaltigen Instandhaltung sichern wir das Vertrauen in unsere Stadt und erhalten sie für kommende Generationen. Die angekündigten Milliarden vom Bund können wir heute richtig investiert, morgen zum Kostensparen nehmen. Packen wir es gemeinsam an für eine starke, lebenswerte, zukunftsfähige Stadt. Der Änderungsantrag der CDU, den werte ich mal ein Stück weit als Arbeitsverweigerung. Wenn das stimmen würde, was Sie dort unterstellen, hätte es zum Beispiel, und ich nenne nur ein einziges Beispiel, den Niedergang des Lädenhofes gar nicht gegeben. Kein einziger Stein hätte vor sich hingebröckelt, kein Wasserspiel hätte abgeschaltet werden müssen, weil wir es ja schaffen, ihn instand zu halten. Nein, wir mussten ihn am Ende komplett sanieren. Wir machen aber keine Schuldzuweisung und wir reden den Standort nicht schlecht, sondern wir haben die Idee, eine ehrliche Analyse zu fahren, was gut läuft und was ergänzt werden kann und was funktioniert für den Zweck, eine funktionierende Infrastruktur für langfristigen Erhalt für diese Stadt. Nicht mehr und nicht weniger. Und in diesem Fall würde ich sogar sagen, nehmen wir die Punkte der CDU eben nicht auf, weil sie so frech waren, unseren Antrag ganz durchzustreichen.
Herr Mayer.
Ja, Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, meine Damen und Herren. Dass in Deutschland die öffentliche Infrastruktur häufig nicht im besten Zustand ist, das wird schon seit langem diskutiert. Das Sondervermögen des Bundes ist die Reaktion darauf und kann natürlich helfen, wenn es denn nun tatsächlich zusätzlich ausgegeben wird. Wir haben vor der Sommerpause in einer Aktuellen Stunde dazu diskutiert. Aber was können wir nun konkret in Osnabrück tun, um unsere städtische Infrastruktur langfristig zu unterhalten? Zunächst mal, das ist sicherlich richtig und deckt sich auch mit dem Vorschlag der CDU, müssen wir in den Fachausschüssen mit der Verwaltung den Status quo klären. Wie gehen wir hier eigentlich vor? Wie langfristig ist unsere Planung für Wartung, Unterhaltung, Sanierung und Ersatz? Über welche Daten verfügen wir und wie werden sie eingesetzt? Sind wir nur deskriptiv und informativ unterwegs? Das heißt, können wir lediglich beschreiben, was passiert und vielleicht auch noch warum? Welches Monitoring haben wir? Helfen uns Simulationen in der Entwicklung von Handlungsempfehlungen oder haben wir bestenfalls sogar automatisierte Entscheidungsmechanismen und kommen so vor die Welle, wie man heutzutage so gerne sagt? Wer kennt BIM, Building Information Modeling, oder die nächste Eskalationsstufe davon, des digitalen Zwillings? Ja, sicher schon mal gehört. Das ist einer dieser Buzzwords, das gerne mal fallen gelassen wird. Aber es macht, glaube ich, absolut Sinn, sich auch in diesem Themenfeld mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, die Digitalisierung und Technologie uns bieten. An der Fachhochschule Münster lehrt und forscht Professor Henriette Strothmann zum modellbasierten Planen und Bauen. Vielleicht hat sie interessante Hinweise für uns, wie wir das in unseren Arbeitsabläufen einbauen können. Die Chancen der Digitalisierung, der Automatisierung und der künstlichen Intelligenz müssen wir auch für den Bestandserhalt der städtischen Infrastruktur nutzen. Dass wir den Straßenzustand mittlerweile mit speziellen Fahrzeugen und Scannern erfassen, ist ja nur ein kleines Beispiel, wie wir Daten gewinnen können. Sensorik wird immer stärker und BIM und digitale Zwillinge werden der Standard werden, der vom Planungsprozess über den gesamten Lebenszyklus bis zum Rückbau die erforderlichen Daten liefert. Plakativ gesagt bedeutet das schon vorher wissen, was kaputt geht. Die Arbeitsbelastung ist immer hoch und besonders im Bereich der Gebäudeunterhaltung, mit der Sanierung unserer Schulen, aber auch im Straßenbau, mit Brückenprojekten und so weiter. Und wenn man neue Prozesse etablieren will, Systeme umstellt, muss sicherlich immer extrem viel Arbeit hineingesteckt werden, bevor sie einem das Leben leichter und günstiger machen. Wir werden dann auch miteinander diskutieren, was wünschenswert ist, was sinnvoll ist und leistbar und in welchen Zeiträumen. Ich vermute mal, wie so häufig im Leben gilt auch hier das Pareto-Prinzip. Mit 20% des Gesamtaufwands bekommen wir 80% des Ergebnisses hin. Weiterer Aspekt ist mir aber auch noch wichtig, wenn wir über städtische Infrastruktur sprechen. Am günstigsten ist das, was wir nicht brauchen und damit nicht bauen und instand halten müssen. Und damit meine ich nicht, dass wir irgendwas abreißen, uns einsparen und nicht für notwendig halten. Aber wir müssen natürlich auch diskutieren, ob wir alles in gleicher Weise auch in der Zukunft brauchen. Was können wir zusammenfassen bzw. auch besser ausnutzen? Stichwort Space Sharing. Wir leisten uns noch viele Räumlichkeiten, die nur einem Zweck dienen und häufig leer stehen. Geht es in einfacheren Standards, ohne Nutzungsqualität einzubüßen? Wir wollen heute mit diesem Antrag den Prozess anstoßen und ganz sicher machen die vielen engagierten Mitarbeiterinnen in der Verwaltung vieles richtig und gut. Es wäre aber merkwürdig, wenn wir da nicht gemeinsam noch besser werden könnten und es nicht ungenutzte Möglichkeiten gäbe, um auch mit weniger Investitionsvolumen oder mit dem gleichen, aber gezielter städtische Infrastruktur zu erhalten. Die Suche danach lohnt sich und deswegen bitten wir um Zustimmung für den Antrag.
Ja, schönen Dank, Herr Mayer. Herr Keite, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Analyse sind wir uns offensichtlich gar nicht so uneins, auch wenn Herr Panzer das eine oder andere etwas überzeichnet, aber das ist ja auch okay, um seine eigene Intention zu unterstreichen. Ich möchte durchaus mal eine Lanze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brechen, sei es beim Eigenbetrieb Immobilien- und Gebäudemanagement bis hin zum Osnabrücker Servicebetrieb. Nur haben wir in den letzten Jahrzehnten auch als Stadt immer mehr Aufgaben übernommen, die mit entsprechender Infrastruktur natürlich auch einhergehen und die gepflegt werden muss. Ich nehme allein den massiven Kita-Ausbau, den Ausbau für den Ganztagsschulbetrieb in den letzten Jahren. Leider kommen wir mit Finanzen und auch mit Personalgewinnung kaum noch hinterher. Wir sollten allerdings nicht so tun, als würde die Verwaltung einen schlechten Job machen. Sie versucht, mit den vorhandenen Mitteln der Aufgabenfülle auch Herr zu werden. Es ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen würden. Aber es gibt viele Gebäude, wo sicherlich Nachholbedarf besteht. Und häufig ist es auch so, dass Bedarfe auch einfach nicht mehr passen. Wenn ich beispielsweise die Feuerwehr sehe, ich erinnere mich gut, als ich noch im Feuerwehrausschuss war und wir sowohl eine zweite Berufsfeuerwache auf den Weg bringen mussten, als auch eine freiwillige Feuerwehr der Feuerwehr Neustadt ein neues Gerätehaus errichtet haben. Da war mit Pflege und Instandhaltung nicht mehr viel zu machen, denn die gesetzlichen Vorgaben haben uns gezwungen, dass wir schneller im Gefahrenfall am Einsatzort sind. Zudem passen die Fahrzeuge oft nicht mehr in die Hallen. Dann bedarf es trotz guter Pflege auch einfach mal neuer Gebäude, die teils ein halbes oder dreiviertel Jahrhundert alt waren. Aber auch bei der Feuerwehr haben wir schon ein langfristiges Konzept für die Pflege und kontinuierliche Erneuerung damals auf den Weg gebracht. Manche Dinge sind aber auch hausgemacht, wo ich durchaus der Auffassung bin, dass wir etwas tun sollten. Wenn ich etwa den Bereich der Radwege nehme, da haben wir in den letzten Jahren viel Geld zur Verfügung gestellt, bis der frühere Stadtbaurat uns sagte, dass er das Geld nicht mehr unterbekommt und alles auf das fehlende Personal geschoben. Vielleicht gibt es da ja Lösungen jetzt für die Zukunft unter neuer Führung. Das aber nur als Randbemerkung. Ich bin offen dafür, dass wir uns von der Verwaltung darstellen lassen, was gemacht wird und wo Verbesserungspotenzial gesehen wird. Ein besonderer Schritt war, dass wir die energetische Gebäudesanierung mit jährlich 12 Millionen voranbringen. Der Antrag der Mehrheitsgruppe greift hier das auf, was schon gemacht wird. Wenn wir aber Verbesserungen angehen, sollten wir dringend darauf achten, dass wir uns nicht in Konzepterstellungen und neuem Aufwand für Prüfungen und Zertifizierungen verheddern. Das bei uns vorhandene Personal sollte sich weiterhin um die Erhaltung und Instandsetzung kümmern und nicht damit belastet werden, dass sie neue bürokratischen Aufwand haben. Das haben wir in unserem Änderungsantrag nochmals deutlich gemacht. Wichtig ist, dass wir die Umsetzung fördern und keinen neuen Papiertiger produzieren.
Ja, vielen Dank, Herr Keite. Herr Mierke, bitte.
Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Osnabrück steuert auf über 100 Millionen Ende 2050 auf eine Rekordschuld zu, die wir so bislang nicht kennengelernt haben. Die Zuschüsse für Klinikum, Zoo, Theater und Stadtwerke steigen. Hinzu kommt die Bremer Brücke. Osnabrück sichert das Überleben seiner Tochtergesellschaften. Und insofern ist der Antrag der Mehrheitsgruppe, so wie er vorgelegt hat, trotz der leeren Kassen eine eigene entsprechende Infrastruktur zu sichern, richtig und das, bevor ein Abrissparker droht. Ein Beispiel ist die Humboldtbrücke. Das Bongossi-Holz wurde hier nicht so gepflegt, wie es notwendig gewesen wäre. Nun muss neu gebaut werden. Der Antrag der Mehrheitsgruppe geht also in die richtige Richtung. Unterlassene Investitionen gefährden die Zukunft. Nichts verdeutlicht dies besser als der jahrzehntelang Investitionsstau bei unseren Schulen. Die berufsbildende Schule am Pottgraben wartet seit 20 Jahren auf eine umfassende Sanierung. 20 Jahre Stillstand. Bei den Schulgebäuden an der Nahtober Straße oder bei den Sporthallen, wie zum Beispiel an der Grundschule in Hellern, gibt es den größten Nachholbedarf. Wenn eine gute finanzielle Ausstattung der Schulen eine entscheidende Voraussetzung für gute Bildung ist, dann gefährden unterlassene Investitionen die Zukunftschancen der jungen Generation. Aber es geht nicht nur um unterlassene Instandsetzungshaltung. Es geht auch um mangelhafte Bauabnahme. Der Rosenplatz ist ein Beispiel dafür. Da stellt sich natürlich die Frage, wie läuft eigentlich die Abnahme von sanierten Projekten in unserer Stadt? Wer kontrolliert die Qualität? Wer trägt die Verantwortung, wenn teure Bauprojekte bereits kurz nach der Fertigstellung wieder Mängel aufweisen? Wir als FDP-UVG unterstützen den Antrag, möchten aber hinzufügen, dass neben einer nachhaltigen Instandsetzung auch die Bauabnahme dringend verbessert werden muss. Teure Konstruktionsfehler und Baumängel dürfen so nicht wieder sich holen. Nur so können wir sicherstellen, dass das Geld der Steuerzahler sinnvoll eingesetzt wird und unsere Infrastruktur auch langfristig hält. Schönen Dank.
Ja, schönen Dank, Herr Mierke. Frau Meier zu Strohn, bitte.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Ratskollegen. Im Ziel sind wir uns ja einig. Nur der Weg dahin, den man wählt, wie man, ich sag mal, zu einer Verbesserung kommt, da unterscheiden wir uns. Dieser Antrag von der Mehrheitsgruppe hat ja einen gigantischen Arbeitsumfang. Wir haben gehört, Radwege, Straßenplätze, Wege, Brunnen, aufstehende Immobilien, vor allem unsere Schulen, Kitas etc. Haben Sie sich mal überlegt, wie viele Fachbereiche jetzt mindestens ein Jahr lang befasst werden müssen, weil entsprechende Dinge ja noch nicht vorliegen, um das, was Sie fordern, zu erstellen? Dann bereiten Sie also, ich sage mal, verschiedenen Fachbereichen ein Jahr, mindestens ein Jahr Arbeit, um entsprechende Analysen von Neubauten, von bestehenden Gebäuden, von Straßenwegen, Plätze. Übrigens sollte längst, das wollte Herr Otte schon machen, ein Straßenkataster vorliegen. Habe ich bis heute nicht gesehen, habe 3 Jahre drüber gebettelt, ist nicht da. Also ich sag mal, wir sind uns ja einig und das ist auch keine Arbeitsverweigerung, Heiko, sondern wir könnten doch erstmal darum bitten, dass die Verwaltung uns in den verschiedenen Schulausschuss, im OSB, im Immobilienausschuss, im STUA, es sind ja fast alle Fachbereiche befasst mit ihrem Antrag, dass uns vorgestellt wird, was wird denn schon gemacht und welche Mittel haben sie, um bestimmte Dinge zu erfassen. Das wäre doch mal sinnhaft. Wir wehren uns ja gar nicht dagegen, dass man dann in den Ausschüssen die entsprechenden Beschlüsse fasst. Wir haben lange im letzten Stur über unsere nicht gepflegten Radwege gesprochen. Da waren wir uns einig über unsere Straßen, dass man vielleicht eher was machen muss, bevor sie dann Vollschaden haben, weil wir ja ständig Straßenzustandsberichte jetzt kriegen. Also ich sag mal, das können wir ja alles machen. Aber dass wir jetzt sagen, Lebenszyklusanalysen, Ermittlung, Instandhaltungsbedarfe, das lässt sich doch gar nicht darstellen und ist in letzter Konsequenz in dieser Gesamtheit auch so gar nicht machbar. Ich hätte mich gefreut, wenn vielleicht auch ein Vorschlag gekommen wäre. Ich habe das auch gestern in unserer Fraktion gesagt. Vielleicht muss man auch ganz andere Wege beschreiten wie früher. 5 Maurer, 5 Maler, Facharbeiter in jedem Beruf, dass die Stadt wieder, wie das früher üblich war, eine eigene schlagkräftige Arbeitstruppe aus Facharbeitern hat, die man einsetzt. Und nicht, dass ein Hausmeister erst 5 Tage betteln muss, ob er die Genehmigung für einen neuen Wasserhahn bekommt. Das sind doch alles Dinge, die sollten wir doch im Vorfeld klären, bevor wir, ich sag mal, heute einen gigantischen Auftrag der an die Verwaltung geben. Vielleicht kann ich Sie ja noch erweichen, dass wir das irgendwie ein bisschen abändern und gemeinsam was schaffen. Dieses ist zu gigantisch im Arbeitsauftrag. Also so geht das nicht. Und ich denke, man sollte da andere Wege beschreiben. Vielleicht auch unsere Hausmeister, vielleicht sollen sie ja mal die Treppe hochklettern und gucken, ob eine Dachwanne los ist und nicht, dass es erst 5 Jahre in die Schule reinregnet, bevor man es merkt. Lädenhof haben wir doch alle gesehen. Wer war denn zuständig für den Lädenhof? Das muss doch geklärt werden, wer welche Zuständigkeiten denn dann auch hat. Und ich sag mal, so einen Antrag hier zu stellen, den können wir in dieser Form so leider nicht mitgehen. Und daher haben wir mal versucht, ganz schlicht einen Änderungsantrag zu machen, dass erst vorgestellt wird und dann wird in den Ausschüssen diskutiert. Und dann können wir natürlich auch entsprechende Beschlüsse fassen. Danke.
Ja, vielen Dank, Frau Meier-Strondo. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann würden wir jetzt als erstes über den Änderungsantrag der CDU abstimmen. Wer diesem Antrag zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und Herr Gader und die Oberbürgermeisterin. Gegenstimmen? SPD, Grüne, Linke, Kalawepel, FDP, UWG und Volt. Damit wäre der Antrag abgelehnt. Dann lasse ich jetzt über den ursprünglichen Antrag abstimmen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. SPD, Grüne, Linke, Volt, FDP, UWG, Gegenstimmen, CDU und Herr Gader. Somit ist der Ursprungsantrag angenommen. Dankeschön. 6.11. Weisung an die Vollmachtausübende der Stadt Osnabrück in der Gesellschafterversammlung der SWO Mobil GmbH. Hier ÖPNV Tarifmaßnahme zum 1.1.2026. Herr Wortmeldung, Herr Panzer.
ÖPNV Tarifmaßnahmen und jährlich grüßt das Murmeltier. Lieber Bürgermeister, liebe Frau Oberbürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Warum wir uns wieder gegen die Erhöhung der Ticketpreise wenden, ich weiß nicht, die 10., die heute uns als Nachtrag in die Tagesordnung hineingefummelt wurde. Wir verstehen den ÖPNV als Rückgrat der Mobilitätswende in Osnabrück. Und er ist ein Stück Teilhabe und ein Stück Gerechtigkeit. Wir glauben, dass die Preisgestaltung schon jetzt maximal angespannt ist. Doch es gibt auch positive Signale. Der Tag der Niedersachsen ist eines von diesen, an dem wir entschieden haben, dass der ÖPNV kostenfrei sein soll und das bei der Bevölkerung sehr gut ankam. Das Deutschlandticket ist eine wahre Erfolgsgeschichte in diesem Land und schiebt die Mobilitätswende an. Auch das wollen wir tun, zum Beispiel durch Busbeschleunigung, durch eigene Spuren, enge Takte, hohe Erreichbarkeit, kurze Wege, geringe Ticketpreise, Verknüpfung von städtischer und Umlandmobilität. Dafür steht die SPD und für Teilhabe und für Gerechtigkeit. Natürlich steigen die Betriebskosten bei der SWO Mobil jedes Jahr an. Dennoch ist es gelungen, durch Verbesserungen im organisatorischen Ablauf Beträge einzusparen, die die Mehreinnahmen, die Sie hier unterstellen, deutlich übertreffen. Aus diesem Grund lehnen wir diese Maßnahme ab.
Herr Mayer, bitte.
Ja, meine Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich noch darauf eingehen, dass diese Vorlage uns sehr spät erreicht hat. Erst im Nachtrag in früheren Jahren, als die Stadtwerke den ÖPNV organisiert haben, haben wir das im Stadtwerke-Aufsichtsrat besprochen zumindest. Haben wir die Möglichkeit gehabt, auch die verschiedenen Möglichkeiten oder die verschiedenen Ansätze dort zu diskutieren. Wir haben viel über Einzeltickets, Monatstickets, Abos und so weiter diskutiert. Aufgrund der Kürze der Zeit war das jetzt hier nicht mehr möglich und wir haben auch schon im Verwaltungsausschuss drum gebeten und es ist auch zugesagt worden, dort in den nächsten Jahren auch anders vorzugehen, denn es wird aus der Vorlage ja auch deutlich, dass das Ganze ein relativ kompliziertes Abstimmungsverfahren ist. Wir haben in diesem Haus mehrfach betont, dass uns die Vernetzung im ÖPNV Stadt und Landkreis extrem wichtig ist. Ich kann aber auch erinnern, dass es also in der Regel Landkreisgremien etwas einfacher gefallen ist, Erhöhung der Tarife zuzustimmen, als uns das gefallen ist. Wir sind jetzt in der Situation, dass auf der einen Seite natürlich im ÖPNV, in einem sehr guten, qualitativ guten ÖPNV in der Stadt mit dichtem Linien- und Taktnetz die Kosten steigen, dass es Verabredungen gibt in der VOS, in der Verkehrsgemeinschaft, die Tarife entsprechend zu erhöhen. Und dass, wenn wir dort jetzt anhalten würden, nicht zustimmen würden, nachverhandeln würden, das zu einem sehr langfristigen Prozess führen würde. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, den eigentlichen Wunsch, das nochmal in die Ausschüsse zu geben und intensiver diskutieren zu können, den zurückzustellen. Ich möchte aber ganz klar deutlich machen, dass wir in den nächsten Jahren dann anderes Vorgehen erwarten. Wir haben die Planos neu aufgestellt, haben dort im Aufsichtsrat ein Gremium, wo Stadt- und Landkreisvertreterinnen zusammensitzen. Da gehören diese Fragen dann auch hin, um gemeinsam zu besprechen, wie wir mit den Tarifen im öffentlichen Nahverkehr umgehen. Natürlich gibt es sehr viel gute Gründe dafür, in diesem wichtigen Bereich für die Mobilitätswende die steigenden Kosten nicht quasi jährlich mehr oder weniger weiterzugeben, sondern die Preise stabil zu halten und im besten Fall sogar senken zu können. Das Deutschlandticket, Herr Panzer hat es gesagt, ist ein Erfolgsmodell. Leider, also damit könnten viele auch ihre Kosten tatsächlich stabil halten, die regelmäßigen Nutzer von ÖPNV und sogar SPNV, dem Schienenverkehr. Leider ist die langfristige Finanzierung dieses Erfolgsmodells dann auch nicht gesichert, weil es auch insbesondere immer wieder einige Ministerpräsidenten von der Union gibt, die daran wollen, und der Preis ist auch wieder gestiegen. Ich hoffe sehr, dass dieses Instrument uns erhalten bleibt. Und wünsche mir, und wir werden nicht noch einmal so kurzfristig einer Tariferhöhung zustimmen, wünsche mir, dass wir da anders vorgehen und zu Entscheidungen kommen, die den ÖPNV als wichtiges Rückgrat der Verkehrswende im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern günstiger gestalten, denn das brauchen wir. Dankeschön.
Schönen Dank, Herr Mayer. Herr Haskamp.
Herr Bürgermeister, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir erleben derzeit einen Teufelskreis. Die Mobilität wird zunehmend eingeschränkt, gleichzeitig werden die Preise teurer. Die Qualität des Angebots wird schlechter, aber die Preise steigen weiter. Das ist genau die falsche Richtung. Schauen wir uns die Realität an. Ganze Stadtteile wie Hörne, ich sage es jetzt nochmal wieder, werden praktisch vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt. Die Nachtbusse werden reduziert, die Verkehrsdichte verringert. Das interne Arbeitspapier, was uns vorliegt, zeigt uns drastische Kürzungspläne. Millionenschwere Einsparungen auf dem Rücken der Fahrgäste. Deswegen haben wir als FDP-UWG auch eine entsprechende Anfrage gestellt. Meine Damen und Herren, ein Busfahrschein steht heute in direkter Konkurrenz zum Deutschlandticket. Wenn wir die Preise weiter erhöhen, das ist gerade ja auch schon mal angekündigt worden, während wir das Angebot verschlechtern, dann macht der ÖPNV für viele Menschen schlechtweg keinen Sinn mehr. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Der öffentliche Nahverkehr muss attraktiv und günstig sein. Ansonsten steigt niemand in den Bus. Eine weitere Preiserhöhung bei gleichzeitigen Leistungskürzen ist kontraproduktiv. Der Tag der Niedersachsen hat uns gezeigt, was möglich ist. Als der ÖPNV kostenlos war, wurde dieser massenhaft genutzt. Die Menschen sind bereit, auf den Bus umzusteigen, aber nur, wenn das Angebot stimmt. Stattdessen erleben wir das Gegenteil. Höhere Preise bei schlechtem Service. Busse fallen aus, Kinder warten auf diese, Fahrplananzeigen funktionieren nicht. Nachhaltige Verkehrspolitik funktioniert anders. Das ist aus unserer Sicht ein Abgesang an den öffentlichen Nahverkehr. Wir stehen für Wahlfreiheit bei allen Verkehrsmitteln. Aber die Wahlfreiheit gibt es nur, wenn der ÖPNV eine echte Alternative darstellt. Mit Preiserhöhung und Angebotskürzung funktioniert das aus unserer Sicht nicht. Deshalb können wir bei dieser Tarifmaßnahme nicht zustimmen. Wir brauchen einen Kurswechsel, erst bessere Qualität zu fairen Preisen, nicht schlechtere Qualität zu höheren Preisen. Dankeschön.
Ja, schönen Dank, Herr Haskamp. Herr Keitel.
Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte eigentlich gar nicht so eine große Debatte jetzt heute hier erwartet, aber möchte dementsprechend natürlich auch darauf eingehen. Also zum einen die Einsparung, die ja bei der SWO Mobil erzielt wurde, mit der man das finanzieren kann, Die Kostensteigerung ist etwas gedämpft worden im Vergleich zu dem, was man befürchtet hat. Das heißt, der Zuschussbedarf steigt trotzdem kontinuierlich an. Und wir sind der SWO und Mobil natürlich auch dankbar, dass sie dort entsprechend das ein bisschen reduzieren kann und dort in der internen Abstimmung ist, um da zu gucken, welches Gesamtergebnis jetzt am Ende rauskommt. Aber wir sprechen immer noch von einer deutlichen Kostensteigerung. Deswegen möchte ich an der Stelle darauf verweisen, dass da keine frei werdenden Mittel irgendwo sind, sondern dass wir zunehmend mehr in den ÖPNV investieren. Wir ersetzen hier an der Stelle tarifbedingte Kosten. Also ich finde gerade, wenn es um Tarifsteigerungen geht, das gerade von der SPD, das dann so summoniert wird an der Stelle, finde ich ein bisschen schade. Die sind an der Stelle zu übernehmen und wir sollten das aus unserer Sicht auch gemeinsam tun. Das Deutschlandticket ist angesprochen worden. Es wird überhaupt nicht erhöht hier durch unsere Maßnahme. Das hat gar nichts damit zu tun. Regelmäßige ÖPNV-Nutzer fahren meist mit dem Deutschlandticket. Das zeigt die Praxis. Das wird aber auf einer ganz anderen Ebene entschieden, zu welchem Preis es das gibt. Mit der Maßnahme heute gehen wir überhaupt nicht an das Deutschlandticket in irgendeiner Form heran. Und jetzt ist das so, Herr Mayer hat schon angesprochen, dass das ein kurzfristiger Abstimmungsprozess war und wir gemeinsam auch einig waren, dass wir gerne fürs nächste Jahr auch zu dem Ergebnis kommen würden, dass wir dort vorab noch mal informiert werden. Aber wenn wir diese Entscheidung jetzt an der Stelle nicht treffen, dann erweisen wir doch für den gesamten kommenden Prozess, da sind ja mehrere andere Behörden auch noch mit beteiligt und auch die Abstimmung mit dem Landkreis, erweisen wir dem Ganzen einen Bärendienst und auch für die Kooperation zwischen Stadt und Landkreis ist das nicht so cool, wenn plötzlich einer der Partner an der Stelle ausschert. Und deswegen ist es auch eine gewisse Form von Verantwortung, dass wir auch wenn man durchaus monieren kann, dass wir vielleicht noch, weil die Verwaltung war ja diesen kurzen Prozess auch so ausgesetzt, dass wir dann trotzdem natürlich uns freuen würden, wenn wir auch noch mal besser informiert werden und das nächstes Jahr aufgegriffen wird. Aber es ist schon eine gewisse Form von Verantwortung, dass wir in diesem Gesamtprozess, der uns beschädigt, wir würden eine Beschädigung erleiden, wenn wir das heute entsprechend nicht entscheiden würden, dass wir dort an der Stelle auch die Verantwortung übernehmen. Ich bin dankbar, dass aus der Mehrheitsgruppe seitens der Grünen das signalisiert wurde und finde es schade, dass die SPD das an der Stelle nicht signalisiert. Ich hoffe, dass wir das jetzt gemeinsam mit einer Mehrheit beschlossen bekommen. Es ist wichtig, gerade auch uns allen ist ein guter ÖPNV, ist an einem guten ÖPNV gelegen. Aber dann jetzt das zur sozialen Frage da aufzumachen an der Stelle, finde ich sehr schade.
Ja, schönen Dank, Herr Keite. Herr Alfering, bitte.
Herr Bürgermeister, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, was Oliver Haskamp vorhin gesagt hat, ist richtig. Wir machen hier einen strategischen Fehler im Rat heute. Denn es ist ja nicht nur Hörner, du hast Hörner genannt, aber man kann auch Atta sagen, man kann Pier sagen, man kann Teile von Hellern nennen, Lüstring Ost, Darum, Gretisch. Man kann auch mehr Stadtteile nennen, die schon einigermaßen abgehängt sind vom ÖPNV. Und da draußen kommt bei den Menschen noch eines an. Wir erhöhen hier die Preise für alle Bürgerinnen und Bürger, die mit dem ÖPNV unterwegs sein wollen, die mit dem ÖPNV auch unterwegs sein müssen zum Teil. Und ich weiß, ich mache mir das nicht zu eigen und ich möchte diesen Populismus hier auch nicht schüren. Aber da draußen stehen Leute, die sagen, guck mal, für den VfL ist Geld da, für die medizinische Hochschule. Guck mal, da wird das Theater saniert, 100 Millionen. Aber jetzt wird hier beim ÖPNV wieder nach oben gedreht. Das ist nicht meine Meinung, das sage ich ausdrücklich. Aber diese Haltung hat man da draußen zum Teil. Und wir sollten doch als Rat nicht den, und da grinst der Populist da hinten, man sollte doch als Rat nicht diesen strategischen Fehler machen und in diese Falle gehen und wegen einigen Cent, die da jetzt oben draufgeschlagen werden, 3, 4, 5%, tatsächlich diese Flanke aufmachen. Es ist strategisch falsch. Wenn hier eine schwarz-grüne Mehrheit heute Preise erhöht für den ÖPNV, werden wir woanders Geld raushauen. Wir dürfen das aus meiner Sicht nicht machen, um auch hier das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die Entscheidungen des Rates tatsächlich auch aufrechtzuerhalten. Deswegen hat Oliver Haskamp vollkommen recht mit seinem Redebeitrag, was ich sonst nicht so oft sage, aber hier hat er es tatsächlich. Vielen Dank.
Frau Oberbürgermeisterin.
Herr Bürgermeister, liebe Ratskollegen und Ratskollegen, ich widerstehe der Versuchung ganz bewusst, weil wir auch auf unsere Außenwirkung achten wollen und uns der Sache zuwenden wollen, hier jetzt eine Replik zu geben. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für die verspätete Verwaltungsvorlage. Hier ist ein Fehler passiert. Die ist schlichtweg im Verwaltungsverfahren hängen geblieben, im Vorlagensystem zu spät freigegeben worden. Das tut uns leid. Ansonsten wäre beabsichtigt gewesen, dass wie vereinbart der Verwaltungsausschuss solche Entscheidungen mit Abstand zur jeweiligen Ratssitzung vorbereitet. Wir haben das das heute Nachmittag noch mal so aufgeklärt, dass da der Fehler war. Wir sagen zu, dass beim nächsten Mal, sowohl wenn es übergreifende Tarife sind, die Planos mit den Aufsichtsgremien beteiligt wird und dann auch der Verwaltungsausschuss, so wie wir es vereinbart haben, zu diesen Tarifmaßnahmen mit Abstand zur entscheidenden Ratssitzung das trifft. Das sollte so nicht sein, aber Sie helfen uns an der Stelle, wenn Sie heute die Verantwortung übernehmen, das mitzubestimmen, dass wir einheitlich in der Region Osnabrück mit den Tarifen unterwegs sein können. Vielen Dank.
So, dann sehe ich keine weiteren Wortmeldungen, dann lasse ich jetzt abstimmen. Wer der Verwaltungsvorlage zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind Grüne, Volt, CDU und Herr Gader. Und die Oberbürgermeisterin. Gegenstimmen ist die SPD und Linke somit und FDP, UWG. Somit ist die Verwaltungsvorlage angenommen. Danke.
Ja, Herr Bürgermeister, ich danke. Empfehlung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung. Herr Kaulbach, bitte.
8.1, Beteiligung an der Zoo Osnabrück GmbH, einstimmig bei Enthaltung der FDP empfohlen.
Gibt es Gegenstimmen? Herr Mierke, bitte.
Herr Ratsvorsitzender, Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worüber stimmen wir gleich ab? Und zwar über einen Leuchtturm, wie wir es in dieser Stadt nur einmal haben, mit seiner Strahlkraft letztendlich auch an Punkt 1 bei der Fragung, was würden unsere Osnabrücker Besuchern am ehesten zeigen wollen, wo sind sie stolz drauf, das ist der Zoo. Mit allem, was dazugehört, was wir sicherlich auch gemeinschaftlich hier im Rat entsprechend unterstützen. Wenn es aber darum geht, sich die Frage stellen zu müssen, wie gehen wir mit den weiteren Zuschüssen beim Zoo um, denke ich mir, können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Die Frage muss einfach erlaubt sein, wenn die Erhöhung des Zuschusses auf 2 Millionen pro Jahr kommen wird. Was hat das für Folgen für uns? Und auch die Frage zurückgeblickt, wodurch ist es entstanden? Wenn ich sehe, dass jährliche Schuldendienst alleine 570.000 Euro ausmacht von diesem Betrag, den wir als Zuschuss geben, muss die Frage erlaubt sein, wie konnte es dazu kommen? Welche Gremien haben da entsprechend über die Zeit die Augen verschlossen? Wie konnte es sein, dass hier an diesem Leuchtturm so, ich muss schon fast sagen, fahrlässig letztendlich gearbeitet wurde, dass das Ergebnis ist? Und da stelle ich in keiner Frage, dass das letztendlich von uns nicht verständlicherweise in der Mehrheit näher zugestimmt wird. Wir werden uns der Stimme enthalten, weil wir auch selber nicht in dem Kontrollgremium drin sind, der vom Rat begangen wird. Eine wirtschaftliche Konsolidierung, wie uns angekündigt wird, sehen wir mit Freuden entgegen, haben aber berechtigte Zweifel, dass das in dieser Form möglich sein wird, wie uns das gesagt wird. Wenn wir wissen, welche Preise sowohl für die Jahreskarte als auch für die einzelnen Besucher aufgerufen wird, und da weiß ich, wovon ich spreche, meine Tochter mit ihrer Familie, die in der Nähe von München wohnt, zahlt für einen Besuch dort in München bei dem Zoo, der sicherlich mindestens vergleichbar ist, weitaus weniger als wir in Osnabrück. Insofern muss man sich wirklich die Frage stellen, sind wir auf dem richtigen Weg? Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, keine Blaupause, wie es schon mal gesagt wurde, sondern sowohl zurückgewandt als auch in die Zukunft mit einem kritischen Blick bitte weiter darauf achten, gerade insbesondere diejenigen, die die Möglichkeit haben, im Aufsichtsrat eine entsprechende Kontrollfunktion auszuführen. Schönen Dank.
Herr Mierke, gestatten Sie mir einen Hinweis. Die Frage des Für und Wider und wie es so weit kommen konnte und so weiter, hätte jeder mitbekommen, der an der Finanzausschusssitzung teilgenommen hätte. Da ist das sehr ausführlich debattiert worden. Also von daher, wir machen hier keine Beschlüsse ins Blaue. Ich komme zur Abstimmung. Sei denn, möchte noch jemand was sagen dazu. Wer stimmt diesem Vorschlag zu? Das ist CDU, Grüne, Volt, SPD. Wer stimmt dagegen? Die Linken. Und wer enthält sich? Herr Kalawefel, Herr Gader und FDP, UWG. Ich darf dann die öffentliche Sitzung schließen. War etwas außergewöhnlich emotional teilweise heute. Aber ich wünsche allen, die jetzt gehen dürfen, erstmal einen angenehmen Feierabend.